Wir reden über den VfB Stuttgart und werden unseres Lebens nicht mehr froh, denn wir suchen seit Wochen verzweifelt nach positiven Meldungen, aber die Lage, die ist weiterhin trostlos. Auch Leverkusen war kein Schritt nach vorne. Als ich die Mannschaft der Leverkusen in der zweiten Hälfte entschieden hatte, wir spielen jetzt endlich Fußball, hatte der VfB keine Chance mehr. Wir reden über den VfB Stuttgart mit Danny Gallen. Danny Gallen begleitet für den Zeitungsverlag Weiblingen die Stuttgarter und schreibt darüber auf zvw.de. Mein Name ist Frank Nipkau. Danny, jetzt kommt Augsburg. Gibt es noch Hoffnung?
Hoffnung gibt es immer. Und die Hoffnung steht mir bekanntlich immer zuletzt. Die Hoffnung knüpft sich beim VfB vorrangig mal an zwei Namen, an zwei Personalien, Anastasios Donis und Daniel Didavi. Bei Didavi wird es noch ein bisschen dauern. Donis könnte am Samstag schon wieder fit sein gegen Augsburg. Und ein dritter Faktor, der dem VfB Hoffnung machen kann, ist die schwache Konkurrenz da unten im Tabellenkeller mit Nürnberg, mit Düsseldorf, obwohl die jetzt auch am Wochenende gegen die Bayern gepunktet haben. Die werden bis ganz zum Ende da unten drin hängen und das macht dem VfB Hoffnung und allen voran Hannover 96. Bei denen sieht es auch ganz mau aus aktuell und heute hat die Sportbild berichtet, dass denen auch noch ein Rekordpunktabzug drohen könnte. Das hat folgenden Hintergrund. Der Clubchef Martin Kind hat im September die Satzung verändert und das verstößt, so berichtet es die Sportbild zumindest heute, laut der DFL gegen die 50-plus-1-Regelung und soll saftig sanktioniert werden mit einem bis zu zweistelligen Punktabzug. Das soll heißen, Hannover aktuell 9 Punkte. Wenn man da zweistellig abzieht, wird es sogar negativ. Sollte dieser Punktabzug kommen, kommt es dem VfB natürlich zugute. Das muss man ganz klar so festhalten und ist auch ein Funken Hoffnung für die trostlose Mannschaft aktuell.
Bei Punktabzug wäre dann Hannover ein sicherer Absteiger. Aber das zeigt ja auch nur, dass es beim VfB jetzt nur noch um Klassenerhalt geht, um mehr nicht. Die Verletztenliste ist etwas kürzer geworden, vielleicht etwas Kleines Positives. Baumgartl kann wieder spielen, Donis vielleicht auch. Wie könnte die Mannschaft aussehen?
Ja genau, da haben wir ja unsere kleine positive Nachricht. Also Baumgartl ist wieder fit, der hat ja in Leverkusen gefehlt mit einem Magen-Darm-Infekt. Und auch Tassos Donis trainiert jetzt seit dieser Woche das erste Mal wieder voll mit der Mannschaft und ist mit Sicherheit eine Option für den Kader. Ich denke nicht, dass er es in die Startelf schaffen wird direkt. Dafür ist einfach der körperliche Rückstand wahrscheinlich dann noch zu groß. Baumgartl wird, da gehe ich von aus, auch wieder in die Startelf zurückkehren. Das könnte dann heißen, dass die Viererkette umgebaut wird. Könnte mir vorstellen, dass dann sogar Insua rausfällt und für ihn Kempf wieder links verteidigt. Ansonsten wird Markus Weinzierl, denke ich, nicht allzu viel verändern, weil ihm auch die Alternativen wirklich fehlen. Und Donis, würde ich nochmal betonen, ja, er ist wieder fit, aber sicherlich noch kein Kandidat für die Startelf, beziehungsweise sollte er starten können, sicherlich kein Kandidat für 90 Minuten.
Stuttgart spielt nicht mehr schnell, das Mittelfeld ist eher so eine Spielverhinderungsabteilung. Gomez kriegt kaum noch Bälle und wenn er einen hat, versemmelt er auch noch die wenigen Chancen, die er hat. Was bleibt da noch als Taktik? Hinten einfach stehen und stehen bleiben und auf ein Wunder vorne hoffen?
Ja, so sieht es zumindest zurzeit aktuell aus. Man muss einfach mal festhalten, dass Markus Weinzierl, als er hier nach Stuttgart kam, mit der Devise angetreten ist, dass man mutig und offensiv da unten aus dem Keller wieder raus möchte. Aber dieser mutige und aggressive Spielstil von Markus Weinzierl, der fußt natürlich auf einer kompakten Defensive. Und deswegen es geht nichts ohne die Null, die hinten stehen soll. Und deswegen wird er versuchen, jetzt in den verbleibenden Spielen bis zur Winterpause da hinten ein paar Automatismen reinzukriegen, eine funktionierende Viererkette plus Torhüter zu schaffen. Und ausgehend von dieser defensiven Stabilität dann soll sich dann auch das Offensivspiel natürlich entwickeln. Und da wird es vorrangig natürlich um Konterfußball gehen, das muss man ganz klar so sagen. Und hier kommen dann wieder die Namen Donis und Didavi ins Spiel. Das hat man ja beim einzigen Saisonsieg gegen Bremen gesehen, was diese beiden Fußballer dann in dieser Mannschaft bewirken können. Und insofern, ja, hinten kompakt stehen, das klingt immer sehr, sehr, sehr platt und sehr einfach, aber das ist für den VfB in der aktuellen Situation noch eine große Herausforderung, wie man jetzt in Leverkusen auch gesehen hat, auch wenn die Leverkusen ja jetzt nicht Torchancen im Minutentakt hatten. Du hast es angesprochen, als sie dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen Gas gegeben haben, da war das schon sehr, 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 sehr wackelig. Und deswegen, das ist die Grundlage, hinten Stabilität reinbringen und dann über ein vernünftiges Konterspiel, also ähnlich wie in der Rückrunde letzten Jahres, versuchen, die Punkte zum Klassenerhalt zu holen.
Eine mutige Mannschaft, eine schöne Spielweise, das war ja auch das Ziel zu Saisonbeginn, der VfB hat dafür 35 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Damals gab es keine Kritik an der Transferpolitik, also von uns auch nicht.
Richtig, ja.
Wir fanden das eher plausibel, was Reschke da gemacht hat. Aber das Resultat ist ja eine Katastrophe. Das Resultat der 35 Millionen ist der letzte Tabellenplatz. Die Mannschaft funktioniert nicht mehr. Und jetzt wird erst recht wieder über Verstärkungen geredet. Markus Weinzierl hat ja gesagt, das reicht so nicht, was er da hat. Jetzt gibt es aber kein Geld mehr. Was läuft da eigentlich schief bei der Transferpolitik des VfB?
Ja, was läuft da schief? Ich glaube einfach, dass Sportvorstand Michael Reschke den Faktor Mentalität unterschätzt hat. Also er hat eingekauft und da nehme ich mich gar nicht raus. Ich war von den Neuzugängen eigentlich überzeugt. Das sah gut aus. Das waren gestandene Spieler wie Didavi, wie Castro. Das waren junge, hoffnungsvolle Talente, Maffeo, Sosa. Das sah auf dem Papier her gut aus. Aber man darf nicht vergessen, dass der VfB im Sommer auch Spieler verloren hat, Daniel Ginzek, Matthias Zimmermann. Und Zimmermann zum Beispiel, der hat sich ja Fortuna Düsseldorf angeschlossen und vor dem Gastspiel der Düsseldorfer hier in Stuttgart hat er ja nochmal bekräftigt, hat er gesagt, der VfB hat sich vielleicht Qualität gekauft, aber hat dafür Mentalität verloren. Und eben diesen Faktor hat Michael Reschke meiner Meinung nach wirklich unterschätzt. Also die Abgänge von Ginzek und Zimmermann haben auch eine Lücke in der Kabine hinterlassen. Wie die Stimmung in der Kabine jetzt in den letzten Wochen ist, ist nicht berichtet, aber Fakt ist, dass auf dem Platz eine klare Struktur und Führungsspieler fehlen. Und hier, finde ich, hat der Sportverstand es wirklich nicht abschätzen können, was mit dieser Politik passiert. Man hat neue Spieler dazugeholt, man verändert das Mannschaftsgefüge, es gibt neue Hierarchien, ganz andere Konkurrenzsituationen. Das kann im einen Fall positiv sein, wenn der Konkurrenzkampf belebt wird, das kann aber auch zu so einer Situation, wie wir es jetzt in Stuttgart sehen, führen. Nämlich, dass dann eine Mannschaft auf dem Platz steht, der ein klares Gerüst fehlt, der eine klare Hierarchie fehlt und die deswegen in schwere Abstiegsnöte geraten ist.
Das Gegenbeispiel ist ja Eintracht Frankfurt. Die haben ja den ehemaligen Erfolgstrainer Niko Kovac vor der Saison verloren und viele Führungsspieler. Da gibt es auch einen VfB-Bezug. Dann der Chef ist der Freddy Bobic, der ja mit Schimpf und Schande beim VfB weggejagt wurde. Der muss in Frankfurt jetzt jedes Jahr mit deutlich weniger Geld einen neuen Kader zusammenstellen. Haben wir mal gesagt, Söldnertruppe funktioniert nicht. Viele Spieler wie Trapp oder Jovic sind auch nur ausgeliehen, weil man gar nicht das Geld hat, die zu kaufen. Dann kommt noch ein neuer Trainer aus Österreich, auch nicht unbedingt einer der stärksten Ligen in Europa. Und es geht aber nicht schief, sondern das Gegenteil ist der Fall. Frankfurt ist nach einem katastrophalen Start eine der Überraschungsmannschaften dieser Saison. Was kann Bobic, der ja auch früher ein Mentalitätsspieler war und Tore geschossen hat, was kann Bobic als Sportmanager besser als Reschke?
Schwierig zu beurteilen. Was man, glaube ich, als Sportmanager oder als Sportvorstand immer braucht, ist das glückliche Händchen. Also die Transfers müssen halt auch einfach funktionieren und bei Bobic, eigentlich alle Spieler, die er jetzt nach Frankfurt gelotst hat, haben funktioniert, haben direkt eingeschlagen. Das war jetzt bei Reschke nicht der Fall. Deswegen dieses glückliche Händchen, ja, würde ich mal da ins Spiel bringen, ob das eine Rolle spielt. Was aber, glaube ich, noch wichtiger ist diese Strategie, die Eintracht Frankfurt verfolgt. Du hast es angesprochen mit den Leihspielern. Das erinnert mich doch ein bisschen an die Zeiten unter Jan Schindelmeiser beim VfB, wo in Stuttgart eine ähnliche Strategie gefahren wurde. Nämlich, dass man junge Talente erst einmal auf Leihbasis verpflichtet. Das hatte auch den Hintergrund, dass man zu diesem Zeitpunkt nicht das Geld hatte, um Spieler wirklich fest zu verpflichten. Aber der Hintergedanke war eben auch, dass man diese Leihspieler zu sich holt, weiterentwickelt und gegebenenfalls auch weiter verkauft. Und diese klare Strategie, diese klare Transferstrategie hat der VfB ja meiner Meinung nach ein Stück weit verlassen. Man hat unter Michael Reschke eine ganz andere Philosophie an den Tag gelegt. Man hat eher auf gestandene Spieler gesetzt, auf erfahrene Profis, Aogo, Beck, Castro, Didavi. Und der Faktor junge und entwicklungsfähige Spieler kommt meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz, beziehungsweise die jungen und entwicklungsfähigen Spieler, die er verpflichtet hat, die sind jetzt quasi gar nicht dazu in der Lage, sich zu entwickeln. Nämlich sie sind jetzt in der Mannschaft drin, wo sie ums nackte Überleben kämpfen und direkt im Haifischbecken Bundesliga bestehen müssen. Und insofern ja, was kann Bobic, was Reschke nicht kann? Ich sage glückliches Händchen und diese klare Strategie.
Und Schindelmeiser musste auch gehen, genauso wie Bobic. Jetzt haben wir Herrn Reschke, also da gibt es ja immer wieder Parallelen. Frankfurt ist jetzt Dritter, Gladbach Zweiter, Dortmund Erster. Also die Tabelle sieht so interessant aus wie seit vielen Jahren nicht mehr. Bayern ist jetzt auf Platz 5, also Stand heute sicher in der Europa-Liga, auch ein komischer Satz.
Ja, aber.
Werden wir jetzt die spannendste Saison seit vielen Jahren erleben oder kommen die Bayern nochmal zurück?
Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, wir sehen aktuell die spannendste Saison seit vielen Jahren. Aber ich glaube auch, dass die Bayern nochmal zurückkommen werden. Also der FC Bayern ist der FC Bayern und hat den Anspruch, den ersten Anspruch mal deutscher Meister zu werden und dann noch Pokalsieger zu werden und dann noch ins Champions League-Finale am besten zu kommen. Bei Bayern läuft es gerade nicht rund. Das hat viele Faktoren, unter anderem auch den Faktor viele verletzte Spieler, Tolisso, Rodriguez. Die kommen alle auch irgendwann wieder zurück und die Mannschaft ist ja jetzt kein Haufen von Untrainierbaren. Aber sie haben jetzt schon 9 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Dortmund und Dortmund spielt wirklich einen ansehnlichen Fußball. Gladbach überrascht, Frankfurt überrascht. Ich bin froh, dass wir mal wieder so eine Saison sehen. Das macht Spaß. Da ist Spannung im Abstiegskampf, Spannung im Titelkampf. Und insofern lassen wir uns mal überraschen, wie sich das dann auch im neuen Jahr entwickeln wird.
Danny, dein Tipp gegen Augsburg?
Mein Tipp gegen Augsburg, ja. Ich habe mir das vorhin mal ein bisschen angeschaut. Die Augsburger haben aktuell auch ein paar Problemchen. Also die haben jetzt nur einen Sieg in den letzten 6 Spielen geholt. Das ist keine Übermannschaft, die da nach Stuttgart kommt. Aber die haben auch ein großes Plus und das heißt Finn Bogason. Der hat letzte Woche gefehlt, ist jetzt wieder fit. Also der Torjäger, der Isländer, den Manuel Baum da in seiner Mannschaft hat. Und der ist natürlich eine Waffe. Und sie stehen aktuell 5 Punkte vor dem VfB. Sie wissen also auch ganz genau, das ist eine ähnliche Situation wie letzte Woche gegen Leverkusen. Gewinnen sie dieses Spiel, dann haben sie die Stuttgarter erst einmal auf Distanz gehalten. Umgekehrt hat der VfB natürlich die große Gelegenheit mit einem Sieg, diesen Anschluss ans Mittelfeld wiederherzustellen. Das ist also von der Ausgangslage her ähnlich wie in Leverkusen. Und ausgehend davon, dass wir ein Heimspiel haben, der VfB sich seiner Chance bewusst werden sollte. Für Markus Weinzierl ist es ja zudem noch ein besonderes Spiel. Er hat ja jahrelang in Augsburg gearbeitet als Trainer. Bin ich mal wieder optimistisch, ausnahmsweise, und tippe, dass der VfB mit 2-1 gewinnt.
Okay, das war eine klare Aussage. Also doch Hoffnung. Das war der Podcast. Wir reden über den VfB aus dem Zeitungsverlag Weiblingen, Redaktion Frank Nipka und Danny Galm. Der VfB spielt Samstag um 15.30 Uhr zu Hause gegen Augsburg. Sie können das Spiel auf zvw.de per Live-Ticker verfolgen. Die Kommentare von Danny Galm erscheinen nach dem Spiel auf zvw.de.